Warum zahlen deutsche Unternehmer mehr für Energie als die Konkurrenz im Ausland? Welche Faktoren treiben die Preise in die Höhe und welche Auswirkungen hat das auf die deutsche Wirtschaft?
Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Ein zentrales Thema der deutschen Wirtschaft ist seit einiger Zeit die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Strompreise. Welche Wege gibt es, diese Last zu verringern und gleichzeitig unsere Klimaziele zu erreichen? Darüber spreche ich heute mit dem Energieexperten Dr. Ludwig Möhring, Leiter des Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Herr Möhring, warum ist der deutsche Strom so viel teurer als der im Ausland?
Ja, wir haben eine ganz schwierige Gemengelage. Und um das Ganze auf eine etwas breitere Ebene noch zu stellen, es knirscht an verschiedenen Stellen, und zwar massiv. Ja? Die Energiepreise sind zu hoch. Ja. Wir erreichen unsere Klimaschutzziele nicht. Wir müssen bis 2030 40% weniger CO2 emittieren, verglichen mit 2022. Steht in den Sternen, und ich will gar nicht schlecht reden, es ist aber so schwierig, das zu verringern. Ja? Mhm. Da werden wir große Schwierigkeiten bekommen. Und die Industrieunternehmen, da müssen wir sagen, denen fehlt aktuell die Perspektive, wie es nach vorne geht. So, und das fängt an mit Strompreisen, die aktuell unerträglich hoch sind. Ja. Massiv getrieben in den letzten 2 Jahren von Gaspreisen, die wir in Europa in dieser Form noch nie gesehen haben. Ich betreibe dieses Geschäft seit 30 Jahren. Das hätte ich mir in kühnsten Träumen nicht erwartet. Ja? Mhm. Und diese Gaspreise sind preissetzend für den Strompreis. Also die Großhandelspreise sind in enormer Höhe gewesen. Das bröckelt aktuell ab, weil die Gaspreise runtergehen. Wo das hingeht, wissen wir nicht. Das ist die eine spannende Frage für die Industrieunternehmen. Ja. Die zweite ist, in der Folge des Ausbaus der erneuerbaren Energien sind eine Reihe von staatlichen Kosten und Abgaben, Netzumlagen und so weiter, massiv gestiegen. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir in Deutschland für die Haushalte, aber auch für die Industriekunden mit die höchsten Preise weltweit haben.
Das ist ja aber klar, dass es Auswirkungen hat auf die Wirtschaft. Also ich meine, man sieht es ja, einige Unternehmen verschwinden ganz. Wir hatten es schon mal zu Beginn, als die Preise so nach oben gingen. Was macht denn eine Glasbläserei oder andere, ne, Chemie, Energie, intensive Unternehmen? So, manche stellen die Produktion teilweise ein, andere gehen ganz aus dem Markt, aber das ist ja keine Perspektive. Also wie sind denn die Auswirkungen dann auf die Wirtschaft und wie kann das weitergehen?
Ja, wenn alle ahnen würden, wir haben eine kurzfristige Situation, ja, wo wir davon ausgehen, in einem Jahr ist das wieder da, dann würde Muddle-Through betrieben werden und dann würden wir alle hinten rauskommen, dann wäre das wieder gut. Was wir hier im Moment sehen, ist darum ja auch diese große Debatte über einen Industriestrompreis oder einen Transformationsstrompreis, den ja die Regierung nicht hat beenden können, weil sie sich nicht einig wurde, der aber über viele Jahre konzipiert war, das müssen Sie sich vorstellen, da wurde bis zum Ende der Dekade überlegt, wie kann man den Strompreis für diese Unternehmen bis hin in den Mittelstand künstlich reduzieren, weil der Markt das nicht hergibt. Fakt ist, wir haben keine Lösung gefunden. Für die Unternehmen bedeutet das in vielen Fällen umstellen. Derjenige, der international agieren kann, wird es tun. Klassischer Fall, auch öffentlich bekannt, ist eine BASF in Ludwigshafen, die mittlerweile die Hälfte ihrer Ammoniakproduktion eingestellt hat und das Ammoniak als fertiges Produkt aus Nordamerika anliefern lässt.
Was eigentlich letztlich zugunsten der Klimaziele laufen soll. Nicht? Also, dass man dann sagt, okay, der Strompreis muss jetzt nicht mehr so hoch sein, damit wir das alles hinkriegen und dafür holen wir jetzt aus den USA Ammoniak rüber.
Das ist das, wo Sie, wenn Sie die Bundesregierung fragen und viele andere sagen, ja, nein, darum geht es nicht. Denn das ist das klassische Carbon Leakage. Ich höre einfach in Deutschland auf zu produzieren, ja, und kaufe die Produkte aus dem Ausland, ja, und die damit verbundenen Emissionen ignoriere ich mal. Wir machen das zum Beispiel beim LNG. Wir, ja, kaufen LNG ein, das hat einen Fußabdruck, einen CO2-Fußabdruck, der ist bis zu 30% schlechter als heimische, also europäische Gasproduktion.
Ja.
Erscheint nicht in unserer Statistik.
Ja. Ja.
So, und das ist nicht die Lösung. Wir wollen ja Industrie hier halten und wir wollen die Industrie dazu idealerweise technisch bringen, aber auch kommerziell dazu bringen, dass sie ihre Produktion hier in Deutschland auch halten kann. Aber, und wir sehen es aktuell, wir tun uns schwer, und es ist auch schwierig, ja, es ist einfach schwierig, wir tun uns schwer hinzubekommen, dass wir ausreichend Wasserstoffmengen bekommen, zum Beispiel für die Umstellung der Stahlindustrie. Ja. Wo soll denn der ganze grüne Wasserstoff herkommen? Und was mich persönlich massiv irritiert, ist, dass wir nicht längst sagen, um einen Wasserstoff, einen wirklichen Hochlauf, und zwar zeitnah hinzubekommen, brauchen wir nicht nur grünen Wasserstoff über erneuerbaren Strom und Elektrolyse. Wir brauchen jede Menge blauen Wasserstoff, also aus Erdgas klimaneutral hergestellt, über Carbon Capture and Storage, der diesen Hochlauf ermöglicht. Nicht gegen grün, sondern mit grün. Und ich bin weiterhin massiv verwundert, dass wir immer noch latent in dieser Debatte sind. Nein, eigentlich wollen wir das nicht.
Okay, das sind ja eigentlich auch ehrenwerte Gedanken, so eigentlich wollen wir das nicht, aber also das heißt, du siehst das auch einen Blick an der Realität vorbei, also das ist ja das Thema dann Ideologie.
Ja, wir arbeiten in der, Energie ist immer schon politisch gewesen, aber wir arbeiten bei der Transformation in einer Art und Weise hier in Deutschland mit Vorfestlegungen, was wir wollen, was wir nicht wollen.
Ja.
Ja? Ein Beispiel ist diese Wasserstoffdiskussion. Ein anderes Beispiel ist die sich jetzt abzeichnende Diskussion über, ich hatte es gerade im Zusammenhang mit blauem Wasserstoff gesagt, das emittierte CO2 einzufangen und entweder als CO2 zu nutzen oder es einzulagern. CCS, Carbon Management Strategie. Von der EU-Kommission vor 2-3 Wochen als Strategie jetzt auf den Tisch gelegt, wie das laufen soll. Und wir in Deutschland tun uns weiterhin politisch sehr, sehr schwer, das auf den Weg zu bringen. Also mein dringendes Petitum, da müssen bezogen auf diese Vorfestlegung schlicht Zöpfe abgeschnitten werden. Wir haben nicht mehr den Luxus. Und ich sage das deshalb auch so ausdrücklich. Sie nehmen einen Schritt aus Deutschland raus und schauen, was unsere Nachbarn machen, insbesondere die Niederlande. Und da stellen Sie fest, da sind große Projekte, die sind vor 2-3 Jahren längst beschlossen worden. Insbesondere Dekarbonisierung Rotterdam, Porthos-Projekt. Das wird zeitnah umgesetzt. Und dann wird dort CO2 eingefangen und offshore in der Nordsee eingelagert. Und wir in Deutschland diskutieren weiter, wie wir es vielleicht mal machen könnten.
Was sehen Sie denn als Grund dafür an? Also woran liegt denn das, dass wir uns da so, oder ist das die deutsche Art, dass wir so generell uns ja sehr viele Gedanken machen, sehr gewissenhaft sein wollen und alles durchdenken und richtig gut lösen wollen?
Ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn mal die Chance, 6 Jahre in den Niederlanden zu arbeiten. Und eins habe ich da ganz klar mitgenommen, auch die Niederländer können komplex diskutieren. Aber irgendwo sind sie pragmatisch. Wenn sie ein Problem erkennen, dann laufen sie darauf zu und finden die pragmatische Lösung, die volkswirtschaftlich klug ist. Wir sind in Deutschland, glaube ich, doch sehr, sehr gerne gefangen in den Gedankenmodellen, mit denen wir unterwegs sind. Und was wir gerade feststellen müssen, ist, dass die Transformation, so wie wir es ursprünglich vielleicht mal gedacht hatten, also wir lösen alles mit Wind und Sonne. Ja, und nur am Rand machen wir ein bisschen was anderes und kaufen was dazu. Dass das so nicht funktionieren wird. Und dann muss man sich von diesen Positionen auch politisch trennen. Da beneide ich auch bestimmte Politiker nicht drum, das dann zu kommunizieren. Aber Fakt ist, ich glaube, Glaubwürdigkeit der Politik wird auch hergestellt darüber, dass man sagt, die Welt hat sich geändert, wir haben das neu bewertet, das sind die Lösungen. Übrigens, bezogen auf die Industrie in Deutschland, das wäre ein unglaublich starkes Signal für die Industrie, wenn sie feststellt, warte mal, jetzt gehen wir tatsächlich die pragmatischen Wege.
Ja, das ist im Moment nicht so zu sehen. Also da gibt es auch viel Mutlosigkeit zu beobachten, einfach aufgrund der Entscheidung oder des momentanen Weges.
Ja, und es gibt einen das ist den betroffenen Industrieunternehmen fast nicht vorzuwerfen, es gibt einen, wie soll ich das mal nennen, Wettlauf, wie auch immer, um in Aussicht gestellte Subventionen, milliardenschwere Subventionen des Staates, von denen im Moment auch keiner weiß, ob sie dann und in welcher Form sie tatsächlich kommen. Auch das ist am Ende des Tages nicht die Lösung, das alles über Subventionen zu lösen. Wir müssen den Lösungsraum vergrößern. Und das heißt, wir müssen raus aus diesem verengten Geschichte, Wind und Sonne, grüner Wasserstoff und den Rest subventionieren wir. Ich mache es mal ganz schwarz-weiß, ist nicht ganz richtig.
Haben Sie denn Ihr Konzept in der Tasche, dass Sie sagen, ja Mensch, hier, so müssen wir das machen, funktioniert es?
Ja, das wäre ja prima. Ich will jetzt nicht in Floskeln hier weiterreden. Mhm. Aber der Punkt in dem Zusammenhang ist, der politisch erste Punkt ist die Bereitschaft zu sagen, wir gehen jetzt mal in eine Debatte und erweitern den Lösungsraum. Und ich glaube, ganz ehrlich, im Wirtschaftsministerium, angefangen beim Minister, der ist da auch längst. Mhm. Minister Habeck ist da. Der will die, das hat er vor einem Jahr schon deutlich gemacht, der will die Carbon-Management-Strategie. Ja? Der will dafür sorgen, dass blauer Wasserstoff in den Markt kommt. Was wir jetzt hier, wofür wir politisch sorgen müssen, wir haben ja in Deutschland, da gibt es ja viele Beispiele weit über den Energiebereich hinaus, wenn Sie Dinge erheblich verändern wollen, dass wir dieses gesellschaftliche Beharrungsvermögen haben. Und da brauchen wir auch Politik, die sagt, wir sehen das neu, wir haben das neu bewertet und mit einer entsprechenden Handlung und Haltung an den Staat geht. Natürlich nicht alleine, da muss auch eine Industrie dahinter stehen und sagen, wir stehen bereit, wir unterstützen das auch. Das muss dann zusammenkommen.
Ja, wie bei den Autos die Frage nach Technologieoffenheit. Ne? Also das ist eigentlich das, was dahinter steckt, oder? Technologie und ergebnisoffen zu gucken, was funktioniert.
Ja, das ist aber, was wir im Zusammenhang mit der Automobilindustrie gemacht haben. Ich glaube, das ist nicht alleine Frage der Bundesregierung, sondern auch innerhalb der EU. Ja. Es ist immer nicht ganz ungefährlich. Picking winners politisch ist so eine Sache. Also Technologieoffenheit im Sinne von, wie können wir denn tatsächlich die Mobilität, die zugegebenermaßen in den letzten 20, 30 Jahren als insgesamt kein CO2 eingespart hat. Die sind alle effizienter geworden, die Autos, ja? Aber die Mobilität hat zugenommen. Also wir müssen da was tun, aber dazu sagen, wir wissen, das können nur Elektrofahrzeuge sein, sage ich mal als Außenstehender, da haben wir uns sehr früh festgelegt.
Ja, vielen Dank, Dr. Ludwig Möhring. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.